Wir sind schon ein bisschen komische Leute, wenn man sich vergegenwärtigt, es ist nur weniger als eine Papierwand zwischen uns und der Herrlichkeit Gottes, die uns umgibt, und der vollendeten Welt. Und wir tun manchmal so, wie wenn wir ganz verlassen wären. Wo um uns her der Lobgesang erschallt. Paul Gerhardt hat so ein schönes Lied gedichtet auf den Tod eines Kindes. Und da sagt er das auch. Ach, dürft ich doch von Ferne stehen und nur ein wenig hören, wann deine Sinne sich erhöhen und Gottes Namen ehren. Der heilig, heilig, heilig ist, durch den du auch geheiligt bist. Ich weiß, ich würde müssen vor Freuden Tränen gießen. So sind wir umgeben von der Herrlichkeit Gottes, und das ist, so haben es die Alten immer gesagt, Promotion. Das ist eine Ehrenerklärung für den, der heimgerufen wird. Nur für die Zurückbleibenden ist schwierig. Für den, der im Herrn stirbt, ist nur schön. Hiob 19. Ja, ich habe einige Abschnitte ausgesucht über die Manie-Predigt und sage ich merkwürdig, sie haben uns manches Neue gezeigt, angefangen von den Ratgebern Rehabeams bis letztes Mal zum Simson und heute Hiob 19. Die Gestalt Hiobs ist ja für alle, die schwer leiden, ganz wichtig. Und dass das so ausführlich in der Bibel steht, ist eine große Hilfe. Nun von Vers 23 ab, Hiob 19, von Vers 23, Seite 533 in den ausgelegten Bibeln. Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel in Blei geschrieben, zu ewigem Gedächtnis in einen Fels gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. In unserer Welt heute, wo man hinkommt, da wird drüber gesprochen, wie man die Sicherheit verbessern kann. Die Sicherheit in jeder Beziehung. Also, ob das die Sicherheit am Arbeitsplatz ist, ob das die Sicherheit im Straßenverkehr ist, dann werden wieder neue Schilder und neue Geschwindigkeitsbegrenzungen aufgestellt. Das Leben muss doch sicherer werden. Ist doch furchtbar, wenn es vermeidbare Todesfälle gibt. Wenn einer von Ihnen jetzt vielleicht nur wegen einer kleinen Kreislaufschwäche umkippt, hier im Gottesdienst, Sie ahnen nicht, welch eine Rettungsaktion in unserer Stadt ausgelöst wird. Mit Tatütata rasen die Rettungswagen her. Vielleicht sind sie gleich wieder bei sich, wenn man nur die Füße ein bisschen hochlegt. Aber man sagt, im Zweifelsfall Leben retten ist so wichtig. Ist doch klar, wir sind doch dafür. Leben muss geschützt werden, wir müssen alles tun, um mehr Sicherheit zu schaffen. Und wir sind ja bereit, auch immer noch mehr zu tun, damit unsere Umgebung weniger von Giftstoffen verseucht ist, dass unsere Umwelt sauberer wird. Ist doch schlimm, wenn die Luft nicht gesund ist. Man muss doch alles tun, was man nur kann. Nur den Tod kann man nicht verdrängen. Obwohl wir heute großartige Hospitäler haben und die medizinische Forschung Gewaltiges leistet, man muss ja manchmal sogar kritisch fragen, ist all diese Reanimierung, die man da heute bei Schlaganfällen macht, wirklich ein Gewinn für Menschen, wenn dann manche noch 3, 4 Jahre ohne Bewusstsein im Pflegeheim liegen, nur an Apparate angeschlossen, ist das eigentlich noch das Leben, das man retten will? Aber man sagt, im Zweifelsfall, man weiß ja nicht, was kommt. Und es ist so wichtig, das Leben zu schützen und die Sicherheiten zu verstärken. Man muss doch tun, was man kann, gesund zu leben und vorzubeugen. Aber wenn der Tod doch kommt, dann möchte ich die Frage jetzt an Sie stellen, wie sorgen Sie eigentlich für Sicherheit, wenn Sie sterben? Haben Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht, dass Sie da einiges an Vorsorge leisten können? Und zwar nur für das, was kommt nach dem Sterben. Sehr überraschend in unserer Zeit heute diese Gleichgültigkeit. Ich denke, so hat es sie noch nie im Heidentum gegeben, dem Tod gegenüber. Das ist nur möglich auf einem Boden, wo das Christentum verbreitet war, dass Menschen so ganz wurscht ist, was überhaupt mit dem Tod auf sie zukommt. Dass Menschen das wegschieben können, lächeln und sagen, ach, das ist doch so egal, es wird irgendwie gut werden. Woher wissen Sie das? Man müsste sich dann damit beschäftigen. Natürlich auch mit den Mythen und Religionen anderer Völker. Was kommt im Tod in unserer so grausam unheimlichen Welt? Wo wissen Sie, dass ausgerechnet es der Oma, wenn sie stirbt, im Sterben gut geht? Und wenn wir die Offenbarung des Wortes Gottes lesen, ganz gleich, wo wir da hinhören, im Alten und im Neuen Bund, da fällt uns auf, dass sehr viel gesagt wird, was wir tun können, um uns vorzubereiten für die Zeit, die kommt nach dem Tod. Da steht so oft drin, vom Rechenschaft geben und vom im Licht Gottes, dass da sichtbar wird, alles, was wir im Leben gehandelt haben, ob gut oder böse. Ich möchte einfach einmal bitten, dass wir wieder merken, die Vorbereitung auch auf unser eigenes Sterben ist wichtig. Dabei sind wir ganz unsicher, wann das kommt. Keiner von uns kann mit Sicherheit sagen, ob er den morgigen Tag erlebt. Aber das kann jeder ganz sicher sagen, dass in absehbarer Zeit jeder von uns wird gestorben sein. Und darum ist es wichtig, dass wir uns darauf einstellen und einstimmen und sagen, was können wir denn sagen? Wenn heute ein junger Mensch sich in ein uraltes Auto hineinsetzt, das zwar noch einen ganz starken Motor hat, aber da weiß man nicht, ob die Räder abreißen oder ob die Achse zusammenbricht und in dem vielleicht überhaupt keine Bremse mehr funktioniert. Und da sitzt ein junger Mensch rein und rast mit Vollgas über die Straßen. Was sagen wir? Das ist ein Irrer. Der ist nicht mehr zurechnungsfähig. Wenn er nicht mehr das, was auf ihn zukommt, kontrollieren kann. Aber was sind Menschen, die sich überhaupt keine Rechenschaft geben über das, was in ihrem Leben vor ihnen steht? Haben sie vorgesorgt? Sind sie sicher? Manche Leute, die haben so vage Hoffnungen. Ich vermute, das genügt doch nicht. Sie würden das in diesem Leben auch nie machen, sich in ein Flugzeug setzen und nicht wissen, ob das sicher ans Ziel ankommt. Da muss ich schon ziemlich sicher wissen, ob alles Menschenmögliche erforscht und geprüft wurde, bevor ich mich da so einem Fahrzeug anvertraue. Ich muss das wissen, ich muss sicher wissen. Und deshalb mein erster Punkt, es gibt einen sicheren Halt. Ich habe es so schön in meinem Beruf. Sie können nicht ahnen, wie mich das täglich aufbaut. Ich sage das allen, mit denen ich dann an so einem Tag zusammenkomme, wenn ich zu Menschen kommen darf, die vor den Toren der Ewigkeit stehen. Und wenn wir dann darüber reden, was es ist, heimzugehen zum Herrn Jesus. Ich denke, manchmal könntest du das in solch einer Situation, wenn du weißt, du lebst noch vielleicht ein paar Stunden und die ganzen Schmerzen und der Druck der Krankheit lastet auf dir. Ich muss sagen, wenn wir ehrlich sind, von unserer menschlichen Art her, könnten wir das nie. Der Glaubensfriede ruht ja gar nicht so fest in uns. Aber ich erlebe da immer wieder bestätigt, wie Jesus seine Zusagen wahrmacht, dass er seinen Heiligen Geist sendet, der uns im Glauben festmacht. Ich habe in der vergangenen Woche wieder so überwältigende Erfahrungen gehabt. Wenn da Leute so aus dem Gottesdienst heraus heimgehen. Die Schwere der Krankheit ist plötzlich nicht mehr wichtig. So lieber Hermann Mast. So schön, wenn man die Freude ausdrücken kann in der Gebetsgemeinschaft, im Heimkommen zum Herrn, wenn man einen Menschen dort in die Hände Jesu befehlen darf. Ich würde Ihnen allen gerne das so am Sterbebett vermitteln, dass Sie das einfach mal erleben. Denn Menschen, die selber in der Bedrängnis sind, die können das viel glaubhafter sagen, als ich jetzt hier, der es vielleicht berufsmäßig hier tut. Wenn man das erlebt bei einem, der in Bedrängnis ist und wo man wirklich weiß, jetzt kommen all die Fragen, ist das dein letztes Wort, dein letztes Bekenntnis, kannst du darauf auch sterben? Und dann sagt einer, ja, ich weiß, an wen ich glaube und ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen setze. Und wenn dann die Sterbenden oft noch ein Liedvers mitsprechen und wenn sie es noch einmal bestätigen, dann sei es nur durch einen stillen Händedruck, das ist so ganz groß, denn auch in ihrem Leben wird ihr Christsein sich nicht zeigen an frommen Liedern, die man irgendwann singt oder ein paar flotten Sprüchen, die man macht oder auch in manchen mutigen Bekenntnisakten, die man irgendwo ablegt, sondern wenn es durch die dunkelsten Täler geht, durch Leiden, dann muss ich zeigen, ob Sie einen Heiland haben, auf den Sie vertrauen können. Einen ganz festen Halt, der nicht bricht und der nicht fällt. Darum ist mir der Hiob so wichtig. Das ist doch gut, dass das in der Bibel drin steht und dass wir wissen, in dieser Welt gibt es keine Sicherheiten. Alles zerfällt und alles zerbricht. Und der Hiob sagt, ich wollte es einmeißeln lassen in einen Felsen. Ich wollte es mit eisernem Griffel in Blei schreiben, dass Menschen wissen, wie schwer das Leben sein kann. Und es soll jetzt keiner der Trauernden mehr sagen, niemand versteht mich. Hiob versteht sie und das Wort Gottes versteht sie. Das mag sein, dass oft unser Reden sehr oberflächlich und billig ist, aber das Wort Gottes, das greift dort ein und sagt, das maßlos Traurige der Welt, das muss festgehalten werden. Es gibt so unsagbar Schweres in dieser Welt und das wird nicht aufgelöst, so wie es bei Hiob einfach stehen bleibt. Man redet ja von der Hiobspost. Lassen Sie mich noch mal kurz aufzählen, was bei Hiob alles passiert ist, wie die Unglücksnachrichten bei ihm hereingebrochen sind. Zuerst kommt ein Bote und sagt, die Herden waren auf der Weide und da fielen fremde Truppen ein und raubten alles. Und dann klopft schon der nächste Bote und sagt dem Hiob, da waren Unwetter und deine Herden und die Hirten waren draußen und alle sind umgekommen. Und wieder der nächste Bote kommt und sagt, da war Krieg, da wo deine Leute gerade waren, deine Kinder und deine Knechte wurden alle erschlagen, es ist alles geraubt. Und dann kommt noch der vierte Bote und sagt, deine Kinder feierten alle eine fröhliche Party und waren im Haus zusammen und dann kam ganz plötzlich ein Unwetter und ein Sturm und das Haus brach zusammen und begrub deine Kinder unter den Trümmern und alle sind tot. Und da steht der Hiob und sagt in einer großen Ruhe, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Ahnen Sie, was Glauben ist? Das kann kein Mensch. Der Glaube ist eine Kraft Gottes, die in uns wirkt. Wunderbar. Uns erheben lässt über die schrecklichen Dinge, die passieren. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Genau das ist Glauben. Glaube ist nichts vom Denken her. Glaube ist der Heilige Geist in meinem Leben. Wie kann man so reden wie Hiob? Aber dann geht es ja weiter, dass ein ekliger Ausschlag ihn befällt und er sitzt im Dreck, in der Asche und kratzt sich, weil er so beißt. Und dann, als ob es noch nicht genug wäre, da kommt ausgerechnet die beste aller Ehefrauen und sagt, sage Gott ab. Die höhnt ihn noch in seinem Glauben. Und Hiob sagt, du redest, wie die närrischen Weiber reden. Haben wir Gutes von Gott empfangen und sollten das Böse nicht auch annehmen? Eine Antwort auf das Leid, das sagt die Bibel immer, gibt es nicht. Erst am kommenden Tag in der Ewigkeit, an jenem Tag, werden wir Jesus nichts mehr fragen. In dieser Welt, das Warum löst sich nie auf. Und das ging allen schon so. Warum waren meine Kinder, sagt Hiob auch nicht in diesem Haus, das zusammenbrach. Warum war da gerade Krieg und warum hat es Gott zugelassen? Doch feste Halt ist nicht die Antwort auf meine Lebensfragen, sondern da ist einer, an den kann ich mich halten. Und der ist größer als alles, was mich bedrängt, größer als der Tod, größer als die unheimlichen Abgründe des Leides. Es gibt immer wieder so einen dummen Satz, im Alten Testament gäbe es keine Ewigkeitshoffnung. Ja, was steht denn da dauernd im Alten Testament? Dass da der lebendige Gott ist, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und an den kann ich mich binden und an den kann ich mich halten. Größeres können Sie im Neuen Testament nicht mehr sagen. Und was der Chor vorher gesungen hat aus dem Psalm 139, wenn ich mich in die Hölle begeben würde, dann wärst du da und würdest mich noch halten und ich kann doch deiner Hand nicht entrissen werden. Ist das nicht gewaltig? Psalm 73, dennoch bleibe ich stets bei dir. Das sagt der Asaf in einer ganz großen Anfechtung, wo alles im Leben ihm zerbricht, zerfällt, weggenommen wird und er nimmer weiter weiß und sagt, in der Welt triumphiert das Unrecht und das Gemeine und die Bösen haben alles in der Hand und wer Gott dient, der kommt unter die Räder. Dennoch bleibe ich an dir und das Einzige, was man fassen kann, ist, du, Herr, bist bei mir. Wir haben am vergangenen Dienstag in unserem Bibeltraining so viel Schönes über den Sieg, über den Tod miteinander aus unserer Bibel rausgearbeitet. Und da haben wir auch Jesaja 38 aufgeschlagen und ich weiß nicht, manchmal passiert es ja so, wenn man nicht zu viel in seinem Manuskript liegt, dann vergisst man was. Und jetzt möchte ich es einfach nachtragen. Da kommt ja dieser schöne Abschnitt. Zuerst die Klage des Hiskia, des Königs, wie er sagt, mein Leben fällt in sich zusammen wie beim Camping ein Zelt, das abgebrochen wird. Da werden die Heringe rausgezogen, dann klappt das so in sich zusammen. Das ist ein tolles Bild auch für uns heute. Und dann kommt hinten dann das Gebet vom Hiskia. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Kennen Sie die Bangigkeit der Verzweiflung, des Leides und der Traurigkeit? Und dann werden Menschenworte so blöde und so billig und so dürr. Und dann kann man es nicht mehr hören und man ärgert sich. Um Trost war mir sehr bange, aber du hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürfe. Das Einzige, was im Leiden, im Sterben und im notvollen Leben, in der Anfechtung bleibt, da ist der lebendige Herr, an den ich mich hängen darf, an den ich mich binden darf, in dessen Hand ich mich befehlen darf, die fasse ich und das bleibt und das hält und da kann mich niemand mehr herausreißen. Wir haben doch einen großen Vorteil durchs Neue Testament, durchs Evangelium. Wenn das der Hiob noch so klar gewusst hätte, wie es wir wissen. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen, wenn er vom Ostersieg Jesu gewusst hätte. Die ganzen großen, wunderbaren Zusagen Jesu, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er gleich stürbe. Aber passen Sie auf, nur diese persönliche Lebensverbindung, die hält Sie in diesen Stunden. Das Geborgensein in Jesus. Du hast dich meiner Seele herzlich angenommen. Oder im Psalm 139. Ich bin bei dir, dennoch bleibe ich stets bei dir, im Psalm 73. Diese Verbindung ist wichtig. Das ist der feste Halt, den kein Tod wegstoßen kann. Was ist das Wichtigste im Sterben? Also ich will es wieder ein bisschen ordnen, sonst könnte man an einer Stelle stehen bleiben, schon das wäre lohnend. Ich bin ja froh an diesem Buch Hiob, weil uns eine ganz wichtige Kenntnis gegeben wird, die kann man so gar nicht sonst haben. Das ist ein Stück Offenbarung Gottes, wie es durch sein Wort immer wieder geschieht. Das Leid außen können wir nicht verstehen, aber es wird uns über unser Leiden etwas ganz Wichtiges gesagt. Es hat eine Vorgeschichte. Ihr Leiden hat eine Vorgeschichte. Bei Hiob jedenfalls hat es eine Vorgeschichte. Dass im Himmel der Satan, Kapitel 2 erzählt, vor Gott tritt, und sagt, ich kann den Hiob, den Gottesfrieden rauben. Ich kann ihn auch in die Gottlosigkeit hineinziehen. Und was ich jetzt sage, so steht es im Wort Gottes, verstehen können wir das alles nicht. Sie brauchen auch nicht der Ratgeber Gottes, aber steht im Wort Gottes so da. Gott gibt dem Satan Raum. Das stimmt ja auch. In unserer Welt hat der Satan viel Raum. Und das kennen Sie aus Ihrem eigenen Leben, dass der Satan Sie sogar besitzen kann und in Ihren Gedanken drin ist. Und der Hiob, dem kann man alles wegnehmen. Der Satan sagt, wenn ich dem bloß seinen materiellen Besitz nehme, der ist bloß Christ, weil es ihm so gut geht, der ist nur gläubig, weil er so viel Erfolg hat. Ich nehme ihm den Erfolg weg und dann wird das alles zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Stimmt ja, bei vielen Menschen bricht der Glaube dann zusammen, wenn das äußere Glück fehlt. Bei Hiob nicht. Sein Herz ist wie eine Festung. Was ganz Großes, der Glaube, der fest und gewiss bleibt. Und dann sagt der Teufel, lass mich nur noch mal da in dieses Innerste ran. Und dann trifft das Leid ihn persönlich mit dieser ekligen Krankheit, mit diesem Ausschlag. Und jetzt wird er Gott absagen. Und in diesem letzten Zerreißtest, da zerbricht eigentlich alles. Deshalb lassen Sie mich das so klar sagen, das Sterben ist deshalb so schwer. Weil in diesem Augenblick wir die Zerstörungsmächte des Todes spüren. Und das sind unheimliche Mächte, die sind nicht von Gott. Das sind widergöttliche Mächte. Der Tod bleibt ein Feind. Mit dem Tod können wir uns nie befreunden. Und das spüren Sie, weil beim Sterben immer auch so viel dabei ist, was Sie beunruhigt, was Sie niederdrückt, was so schmerzlich und wehmütig ist. Das ist oft ein Kampf. Das Leben steht gegen den Tod. Das ist der Irrtum von so vielen Heiden in unseren Tagen, die immer dem Tod eine erlösende Wirkung beimessen. Nein, im Tode ist man weg, da sind Liebesbande abgeschnitten, das ist doch so schwer. Im Tode preist man dich nicht. Aber da ist die Anfechtung der Hölle so groß. Und wenn Sie Sterbende und schwache Leute, die vor dem Sterben stehen, besuchen, denken Sie bitte dran, wenn Sie einmal auf das Ende Ihres Lebens blicken, dann müssen Sie schon ein harter Kloß sein, wenn Sie nicht empfinden würden, Ihre Versäumnisse, da fällt Ihnen ein, was Sie schon in Ihrer Kindheit versäumt haben. Da wird Ihnen manches so bitter und sauer und das ist der Verkläger, der mich verklagt. Und das macht das Sterben so schwer, dass es Gewissenskämpfe und Anfechtungen gibt. Lesen Sie das auch in den frommen Biografien, wie manche Leute kaum sterben können, weil ihnen plötzlich bewusst wird, mit wie vielen Menschen sie im Unfrieden leben. Und der Verkläger sagt, du hast kein Recht, dich auf Gott zu berufen. Und das ist nur gut, wenn Sie es frühzeitig merken, wenn Sie heute wach werden und sagen, in meinem Leben ist viel verkehrt und falsch und ich spüre meine Versäumnisse. Wen ruft denn hier der Hiob an? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, der mich losspricht, der mich freispricht, der mich birgt vor diesen unheimlichen Angriffen Satans. Ich kann mich selber nicht schützen. Und wer sagt, ich will mein Sterben selber meistern, der ist vermessen. Ich kann mich nur diesem Retter anbefehlen. Ich glaube, Hiob sieht prophetisch schon den kommenden Heiland Jesus. Ich weiß, dass mein Lossprecher lebt. Und der wird am Ende den Sieg haben. In dessen Hände befehle ich mich. So wollen wir auch Abschied nehmen von den Sterbenden und sagen, jetzt hat der Tod kein Recht mehr, jetzt legen wir die Sterbenden in die Hände Jesu zum Leben. Wir wollen nie eine Totenfeier halten, wir wollen vom Leben reden und wissen, dass die mit Jesus sterben, heute mit ihm im Paradies sind. Und Paul Gerhard hat das ja so unvergleichlich ausgedrückt, der in seinem Leben so viel Todesbegegnungen hatte und das auch wusste, was diese tückischen Angriffe sind, die uns auch oft in die Depression hineinstürzen, in die Traurigkeit über Versäumnisse und Fehler unseres Lebens. Nun weiß und glaub ich's feste. Ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchste und Beste mein Freund und Vater sei und dass in allen Fällen er mir zu Rechten stehe und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet weh. Nichts kann mich verdammen. Nichts nimmt mir meinen Mut. Die Hölle und ihre Flammen löscht meines Heilens Blut. Kein Urteil mich erschrecket, kein Unheil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt. Sie haben mir zur Angewohnheit gemacht, keinen Trost am Sterbebett zu geben, ohne auch das Wort zu sagen, das Blut Jesu Christi macht dich rein von aller Sünde. Viele Sterbende werden nicht einmal darüber sprechen wollen, weil sie sich genieren vor ihren Familienangehörigen. Auch noch im Sterben davon zu reden, dass viel verkehrt war, was man gemacht hat und viel Unrecht war. Und nur das deckt mich und nur das spricht mir, das Wichtigste im Sterben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt
Und das weiß ich fest und gewiss, sonst bin ich verloren, sonst gehe ich unter.
Noch das Letzte, auf was wir warten. Da sagt der Hiob so schön, als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahin geschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Wir haben am Freitag die liebe Frau Erika Eidel beerdigt. Da drüben saß sie immer unter der Liedtafel. 15 Jahre lang keinen Sonntag ausgelassen. Ja, wenn Sie den Namen nicht kennen, da hätten Sie halt mal eine Hand rübergeben müssen. Dann lernt man sich kennen. Und das hat mich so beeindruckt. In der ganzen Schwäche im Krankenhaus, wo man oft nicht wusste, sind es nur noch Stunden, sei Frau Eidel, haben Sie Beklemmung, haben Sie Angst? Diese Bäckersfrau einfach gesagt, Sie wissen gar nicht, wie ich mich freue auf Jesus, bis ich ihn sehe in der Herrlichkeit. Da sitzt man nachher wieder im Auto und fährt zurück, was bin ich eigentlich für ein Narr und was ist mir heute noch wichtig? Wenn ein Mensch da kurz davor steht vor der Schwelle, und ich darf heute schon mitjubeln in der Herrlichkeit. Verstehen Sie? Wir sind da so nah dabei und da müssen wir uns immer wieder klar machen, was sind eigentlich die Sehnsüchte unseres Lebens? Was hoffen wir? Die Bibel spricht ja sehr genau, dass wir leben werden. Die Bibel spricht auch davon, dass wir ganz bei Gott sein werden. Wir können es zeitlich irgendwie nicht richtig ordnen. Das liegt an unserer Begrenztheit, unseres Verständnisses in der Zeit. Wir können auch Ewigkeit nicht denken. Aber was ganz wichtig ist, da steht auch in der Offenbarung, dass wir durch die große Trübsal hindurchkommen und in die große Freude einmünden. In dem Lied, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, da heißt es auch so schön, treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt, dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freunde und Anbetung sein. Das wird die Mitte sein, dass ich ganz nah bei dem Heiland sein darf, der mir hier in dieser Welt schon die beglückendsten Friedensaugenblicke und Freudenaugenblicke geschenkt hat. Und ich darf ihn schauen, wo ich in dieser Welt ihn oft nur gesehen habe, wie durch ein dunkles Mattglas hindurch, mit den Augen des Glaubens nur so immer wieder umrisshaft und schemenhaft. Und dann darf ich ganz nah bei ihm sein in der Herrlichkeit. Und das ist so fest zugesprochen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Schöner kann man es gar nicht mehr sagen, als der Hiob es da sagt. Ich darf ihn sehen, auch wenn mein Fleisch, mein Leib zerfällt und zerbricht. Wir kriegen in der Ewigkeit einen neuen Leib, auch das steht da. Und mehr brauche ich gar nicht mehr wissen von der neuen, ewigen Welt, als diese große Hoffnung. Und jetzt ist mir es nur wichtig, dass wir mit der ganzen Freude drauf zuleben. Der Johannes Maifert, von dem wir vorhin das Lied gesungen haben vom himmlischen Jerusalem, der hat ja diese Sehnsucht so groß gehabt, jetzt, dass ich es richtig sage, ist immer gut, wenn Sie mich korrigieren, wenn man der Eile aus dem freien Zitieren einen Fehler unterläuft. 1590 geboren, 1642 gestorben, bevor noch der 30-jährige Krieg zu Ende war. Dieses ganze Chaos hat ihn so niedergedrückt und hat darunter gelitten, wie die Moral bei den jungen Menschen zerbrach durch die Plünderungen des Krieges, die Vergewaltigungen, die ganzen Beutezüge und die abgebrannten Städte. Und er hat eigentlich von dieser Sehnsucht nach dem Himmel gedacht, wir müssen doch hier in dieser Welt schon etwas von der ewigen Schönheit vorleben. Und daran ist er an dieser Welt schier zerbrochen, weil er sich nicht mehr abfinden konnte mit diesen vielen Mängeln und mit dem Unrecht hier in dieser Welt. Deshalb glaube ich nicht, dass Leute, die eine Ewigkeitssehnsucht haben, deshalb keine tauglichen Staatsbürger mehr im Diesseits sind. Im Gegenteil. Das sind Leute, die leidenschaftlich ringen und sagen, ich möchte alles nur tun, dass in dieser Welt schon mehr von der himmlischen Gerechtigkeit und von der Schönheit der himmlischen Welt sichtbar wird. Die eindrucksvollsten Worte zu diesem Ausspruch Hiobs hat wohl der rheinische Erweckungsprediger Kohlbrügge gemacht. Und ich will einfach seine Worte hier noch lesen, die auf seinem Grabstein stehen. Darum, wenn ich sterbe aber nicht mehr, und es findet jemand meinen Schädel,
so predige es ihm dieser Schädel noch. Ich habe keine Augen, dennoch schaue ich ihn. Ich habe kein Gehirn noch Verstand, dennoch umfasse ich ihn. Ich habe keine Lippen, dennoch küsse ich ihn. Ich habe keine Zunge, dennoch Lob singe ich ihm. Ich bin ein harter Schädel, dennoch bin ich erweicht und zerschmolzen in seiner Liebe. Ich liege hier draußen auf dem Gottesacker, dennoch bin ich drinnen im Paradies. Alles Leiden ist vergessen. Das hat seine große Liebe getan, da er für uns sein Kreuz trug und hinausging nach Golgatha. Amen.